Wunderschönen guten Morgen. Wir haben es ja eigentlich alle ganz gern gemütlich oder abenteuerlustig. Je nachdem, welchen Charakter das wir haben. Der gemütliche, logischerweise gemütlich, der abenteuerlustig, logischerweise abenteuerlustig. Aber wir haben es gern eigentlich so, wie es uns passt. Und so, wie wir es im Griff haben. So, wie wir es gewöhnt sind und so, wie wir es gut finden. Und manchmal gibt es Sachen, die dann quer kommen. Sachen, die dort nicht reinpassen, Sachen, die manchmal auch so quer und so tragisch sind, dass sie unerklärlich sind. Und um das geht es heute Morgen. Der Predigtext steht im Markus-Evangelium, Kapitel 4, Vers 35 bis zum Schluss. Alle, die eine Bibel hier haben, sind herzlich eingeladen, sie führen es nachher mitzulesen. Alle, die keine hier haben, sind herzlich eingeladen, das nächste Mal einen dabei zu haben und sie führen es nachher mitzulesen. Markus 4, Vers 35 bis zum Schluss. Und am Abend desselben Tages sprach Jesus zu seinen Jüngern: Lasst uns hinüberfahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, so wie er war, in einem Boot, und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Wirbelwind, und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Die Gemütlichen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig und verstumm! Und der Wind legte sich. Und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist der? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam. Soweit Gottes Wort. Da sind 12 ganz normale Leute, so wie du und ich, so wie sie und ich. Aus verschiedensten Berufen, ein paar Einfacher, ein paar Handwerker, ein paar Interwohlhabende. Und eines Tages kommt Jesus zu ihnen und sagt: Komm, folgt mir nach. So wie Jesus eigentlich zu jedem von uns redet. Er hat sicher auch zu anderen noch geredet, die es vielleicht nicht gehört haben. Aber so mitten in den Alltag hinein ist er gekommen und hat gesagt: Komm, folgt mir nach. Das ist das, was Jesus von uns auch möchte. Komm, folgt mir nach, beweg dich. Folg mir, leb mit mir, habe eine Beziehung mit mir. Die Einladung gilt jedem, ob wir es gehört haben oder nicht. Und bei den einen ist es vielleicht gerade so in einem ungünstigen Moment gekommen, du, aber jetzt ist es unpassend. Und bei den anderen, super, das ist das, auf das ich gewartet habe. Und sie sind mitgegangen und haben sich auch bewegen, haben auch mit ihm leben. Und sie haben so kennengelernt und haben so gesehen, wie er ist. Sie haben gesehen, wie er am Morgen aufsteht. Sie haben gesehen, was er zum Morgen isst. Sie haben gesehen, wie er predigt und das erlebt. Und für mich mega spannend, sie haben auch gewusst, was er nach der Predigt über die Leute gesagt hat. Das hat mich jetzt wahnsinnig interessiert. Das steht nicht immer da. Und das ist das, was mich kribbelig macht. Also, ich bin ja gespannt, was sie denn nach der Predigt über Predigt sagen, aber das ist ein anderes Thema. Sie haben ihn einfach kennt und hat es damals eine Zeitung gegeben. Und wäre Journalisten gekommen, dann hätte man können sagen: Ja, lieber Herr Matthäus, wie ist denn der Jesus? Tun Sie es doch bitte der Jerusalem Tribune sagen. Ja, ich weiß, so und so ist er. Und sie haben es gewusst, so wie er ist. Und so wie er ist, haben sie ihn auch eben kennengelernt. Und das hat ja auch in dem Sinn gestummt, das Bild, das sie von ihm hatten. Jetzt eines Tages ist es so, dass Jesus gesagt hat: Kommt, wir fahren über den See. Für uns ist das harmlos. Wir lesen das, ist nichts Besonderes. Über den See fahren, hat ja schließlich dort Wasser, hat Boot. Für die Leute zur damaligen Zeit ist das aber sehr besonders gesehen, denn auf der anderen Seite von dem See sind die Ungläubigen gesehen, Goyim, die Völker, zu denen, wo ein guter Jod sicher nicht hingeht. Wir haben keine Ahnung von der Reaktion. Vielleicht sind die Jünger schon so noch fasziniert gewesen vom Letzten, was Jesus da hat, dass sie nicht realisiert haben, was Jesus von ihnen verlangt. Aber wir wissen, sie haben ihm gefolgt. Jesus hat gesagt, kommt, wir gehen über den See dort an, wo kein guter Jod, also wo die Jünger nie ahnen würden von sich aus. Und das ist eine geniale Qualität von diesen Jüngern. Was auch immer ihre Motivation war, ist mitzugehen. Es ist eine geniale Qualität, dass sie sich herausfordern lassen, dort anzugehen, wo Jesus das gesagt hat, wo sie von sich aus nie angehen würden. Das ist auch spannend, ob wir bereit sind, nicht mehr anzugehen, wo wir nie angehen würden. Oder ob wir immer noch unsere Grenzen haben. Sie haben sie nicht gehabt und sie haben ihm gefolgt. Und jetzt sind da Boote gewesen und es hat ja auch Fischer gehabt unter den Jüngern. Und es kann gut sein, wir wissen es nicht, dass vielleicht eins von diesen Booten einem Jünger gehört hat. Und der hätte ja von diesem Boot müssen leben. Und dann ist das wie so sein Lebensboot, weil er so seinen Lebensunterhalt davon verdient hat. Und wir wissen auch hier nicht, ist er stolz gewesen? Jesus, komm in mein Lebensboot. Das ist toll. Oder hat er sich total genervt? Jetzt kommt er so ein Theoretiker, der einfach Predigen tut und umzieht und ich sollte arbeiten und der will jetzt in mein Boot und wir müssten noch Netz flicken und alles vorbereiten und dies und jenes und jetzt will er da über. Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass sie ihn mitgenommen haben. Und ich hoffe, dass die meisten von uns Jesus auch in ihrem Lebensboot mitgenommen haben. Denn das ist das, was Jesus ja will, mit uns leben. Sie sind losgefahren und für alle Gemütlichen unter uns, das war so eine Nussschale, das war kein Luxusdampfer, das ist unangenehm für die Gemütlichen unter uns, aber Jesus hat sich bequem gemacht, hat eine Küsse genommen, ist angelegen und hat geschlafen. Geschlafen, einfach eine Füße gemacht. Er hat es genossen. Und plötzlich, der See ist umgeben von Hügeln, von Bergen, da gibt es Fallwind. Plötzlich ist so ein Fallwind gekommen und hat den ganzen See aufwühlen. Von einem Moment auf den anderen. Das geht relativ schnell aufgrund von der geografischen Lage. Kann das sehr, sehr schnell passieren. Und plötzlich ist so ein Sturm aufgekommen. Das kann es bei uns auch geben. Dass wir unterwegs sind in unserem Leben, unterwegs sind auch mit Jesus und dass plötzlich so ein Sturm kommt, so ein Lebenssturm, so eine Situation, wo wir nicht erwartet haben, wo plötzlich kommt und die Situation ist so heftig gewesen, dass die Jünger bei ihm gewusst haben, jetzt sterben wir. Sie haben Jesus erlebt, wie er Dämonen austreibt, sie haben Jesus erlebt, wie er Heilige macht. Vielleicht haben sie dort zu diesem Zeitpunkt sogar schon eine Totenauferstehung erlebt. Sie haben Jesus erlebt, so wie sie ihn gesehen haben, mit aller Macht. Aber jetzt ist die Situation gekommen, wo es nicht mehr um Bequemlichkeit und nicht mehr um irgendwie einen Nervenkitzel geht oder um ein Abenteuer, sondern jetzt ist die Situation, wo die Jünger wissen, da hilft niemand mehr. Jetzt geht es um Leben und Tod. Jetzt geht es um Leben und Tod. Jetzt geht es darum, dass wir sterben. Und manchmal gibt es Leute, die Stürme erleben. Das können ganz verschiedene Lebensstürme sein. Das können Stürme von der Einsamkeit sein oder vom Unverstanden sein. Auch intellektuelle Einsamkeit. Das kann man auch in einer Gemeinde oder in einer Gemeinschaft erleben. Man fühlt sich so unverstanden, man fühlt sich so isoliert, dass man innerlich austrocknet und am Verhungern ist. Weil man das Gefühl hat, niemand versteht mich. Mit niemandem kann ich meine Anliegen teilen. Oder es können Krankheiten sein, die plötzlich kommen, von einem Moment auf den anderen. Die unerwartet sind. Wo man sich fragt, wieso? Und wieso gerade die? Und eine Frage, die uns auch nach ist, ist ja, wieso gerade ich? Das sind die Fragen, die uns in solchen Momenten manchmal ob sie kommen. Es gibt Stürme, wo man miteinander einen Sturm hat. In die Camino hat es so eine Zeit jetzt. Das ist obermühsam. Ich würde gerne hier sein von einer strahlenden, tollen Mission berichten, wie grossartig wir es haben. Wir haben jetzt äußere Stürme gehabt, ein paar Jahre lang, wo Leute haben wollen Lampe setzen, wo Leute gekommen sind. Und jetzt haben wir innere Stürme gehabt, wo man sich nicht mehr verstanden hat, aneinander vorbeigeredet hat, verschiedene Kulturen, Mentalitäten aufeinander gestossen sind und sich nicht mehr gefunden hat. Und es hat Trennung zwischen Indica Minor Deutschland und Schweiz. Das ist schmerzhaft, das ist unverständlich. Wir erleben aber auch in unserem Dienst unverständliche Sachen. In Bolivien, Lucio und Miriam, die haben ein Kind, sind liebevolle Eltern, und dann ist der Bruder gekommen und gesagt, du, ich habe keine Kinder, gib mir die Kinder. Kulturell haben sie es müssen machen. Sie haben ihr Kind gegeben. Viermal ist im Notfall gelandet, weil der Bruder nicht recht zu ihnen geschaut hat. Was tut das im Herz von Eltern? Wenn sie wieder schwanger wurden und Panik, nehmen sie mir das Kind auch weg. Dort leiden wir mit. Dort sind unsere Mitarbeiter gefragt und dort geht unser Herz mit. Und das ist ein Teil von dem, was wir auch machen dürfen. Mitleiden, mit im Boot sein, mit dabei sein, nicht erklären, sondern einfach mittragen und mitbeten. In einer Situation, die wir nicht erklären können und die nicht einfach ist. Oder Miriam Ille, das war im 17. reist zu einem Stamm, geht da hin, freut sich auf die Arbeit und was erlebt sie? Die Leute, die kommen, von einer Missionsreise aus Ecuador, sind unterwegs, kentert mit dem Boot und vier Leute sind gestorben. Eine Missionsreise für Gott. Genau das. Für Jesus unterwegs. Genau das. Für Jesus unterwegs. Unterwegs gestorben. Sie schreibt, anstelle von einer theologischen Antwort will ich euch erzählen, was sie mit dem Jose erlebt hat. Er hat mir gefasst ins Auge geschaut und gesagt, Schwester, ich komme von einer Reise in Ecuador und habe dort meinen Leuten von Jesus erzählt. Jetzt bin ich unterwegs, um an der Bibelschule zu unterrichten. Ich habe nichts Böses getan. Das ist das Werk von Satan. Gott hat mir meine Kinder gegeben und jetzt gebe ich ihm zwei von meinen fünf Kindern wieder zurück. Wir sangen, beteten und weinten zusammen. Da nützt keine theologische Erklärung. Da kann man überhaupt nicht mehr sagen. Da kann man nur wirklich mit dabei sein und stumm mittragen. Und wir lesen manchmal so Texte, als ob sie ganz einfach wären. Aber was mich herausfordert in diesem Text, es steht nie, dass der Matthäus oder der Petrus gesündigt haben vor dieser Fahrt. Was aber steht, ist, wer verantwortlich ist für die Fahrt. Und ich weiss nicht, ob wir das gerne haben. Denn wer ist verantwortlich, dass die Jünger auf dem See sind, in Lebensgefahr? Wer ist verantwortlich? Wer hat ihnen den Auftrag gegeben? Das war Jesus selber. Und die Frage ist, sind wir bereit, so einem Jesus nachzufolgen? Wo das passieren könnte, sind wir bereit, den Preis vom Glauben zu zahlen, wo wir vielleicht mit anderen Leuten in Kontakt kommen, die so eine Situation haben, wo wir nicht erklären und verstehen können? Oder erwarten wir, dass unser Leben mit Jesus einfach automatisch irgendwie positiv ausgeht? Das Recht haben wir leider nicht. Ich wünschte, wir hätten es, aber wir haben es nicht. Das gibt uns Gott nicht. Weil er selber auch an seiner Schöpfung und mit uns mitleidet, gibt er uns selber das Recht auch nicht. Und das ist herausfordernd. Und die Frage ist, ob wir das wollen. Und der Gipfel ist ja noch. Da sind die 12 wichtigsten Leute vom Projekt Kirche, vom Projekt Gemeinde. Die 12 wichtigsten Leute, die Jesus ausgebildet hat, damit seine Gemeinde überhaupt entsteht. Und die sind kurz vor dem Tod. Und was macht Jesus? Er schläft auf einem Küssi, weil das eine harte Nussschale ist. Nimmt er noch eine Küssi und macht sich gemütlich. Und sie müssen ihn wecken. Ich bin mal auf einem Schiff gewesen und ich bin heute noch neidisch auf mich selber, auf meinen Magen von damals. Es war kurz vor Orkanstärke gewesen. Es ist nicht mehr angenehm gewesen. Ich habe gesungen und gejohlt. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Die anderen haben überhaupt nicht gejohlt und gesungen. Es hat unangenehm geschmeckt. Es ist schrecklich gewesen. Es ist unangenehm gewesen. Nur ich als junger Pfüderi habe es genossen, etwa 6- oder 7-jährig, weil ich nicht geschnallt habe, nicht verstanden habe, was es geht. Und die müssten wecken. Kann sich vorstellen, wie tief das er geschlafen hat? In was für einem Seelenfrieden, in was für einer Ruhe das er geschlafen hat? Dass man mit in einem Sturm von einer Orkanstärke, wo so eine Nussschale am Untergehen ist, dass man jemanden noch wecken muss in so einem Moment. Was würden wir machen in so einem Moment? Sie haben das Richtige gemacht. Und was mir gefällt, was mich motiviert, aber auch herausfordert, ist, dass Gott in seinem Wort so ehrlich ist. So absolut grundehrlich. Sie sind nämlich nicht gekommen und haben ein bisschen geschüttelt und gesagt, Herr, es tut mir leid, die Kleid wird ein bisschen nass. Pass auf deine Sandalen auf. Es war überhaupt nicht fromm gewesen. Es war überhaupt kein bisschen fromm gewesen. Was sagen Sie? Sie wecken ihn auf und sagen, Meister, ist dir egal, dass wir sterben? Dann ist es überhaupt nicht um ihn gegangen. Die haben ganz abgrundtief ehrlich gesagt, wir haben Angst, Entschuldigung für den Wortschatz, wir saufen ab. Und das sind sie ja auch. Das Boot ist voll geworden, sie haben keine Chance gehabt. Das Ufer, das sie abgelegt haben, ist zu weit weg. Das Ufer, das sie annehmen wollen, ist zu weit weg. Es waren Fischer, die gewusst haben, die vielleicht auch Verwandte hatten, die schon gestorben sind auf dem See. Die haben gewusst, da hilft kein Wunder mehr. Weil sie sind ja im Leben gestanden, das sind ja erwachsene, reife Leute gewesen. Und die haben ja auch geistliche Erfahrung, aber auch menschliche Erfahrung gehabt. Und die haben gewusst, da hilft nichts mehr. Aber sie haben genau das gemacht, was richtig ist. Sie haben Jesus aufgeweckt. Und sie haben die Zeit gebraucht, wo Jesus sich gelassen hat. Er nimmt sich die Freiheiten, die für uns abgrundtief unverständlich sind. Die Freiheiten, tief, tief zu schlafen. Und sie haben ihn geweckt. Und das hat Zeit gebraucht, bis sie ihn geweckt haben. Und sie haben ihm ganz ehrlich gesagt, was ist. Sie haben nicht fromm gebetet. Das war nicht attraktiv für die anderen in der Gemeinde, die zugelassen haben oder im Boot, sondern sie haben ehrlich gesagt, was ist. Aber die Ehrlichkeit befreit unser Herz und unsere Seele, denn Gott kennt das ja. Wir dürfen mal ganz ehrlich sagen, ich bin am Absaufen und ist dir eigentlich wurscht. Er weiß das ja. Sie haben nur das gesagt, was sowieso schon in ihrem Herz war. Und das kann unglaublich befreien sie, egal wie es weitergeht. Egal, ob es so ist, dass Kinder wirklich sterben. Und auch die zwei anderen, die mitgekentert sind. Egal, ob das Kind 4-mal im Notfall ist. Oder ob es gut kommt. Aber sich an Jesus wenden, ihn aufrütteln, ihn wecken, das ist das Richtige, was wir machen können. Er ist aufgestanden, hat Wind und Meer bedroht und es ist sofort eine Stille entstanden. Wie gesagt, das passiert nicht überall und immer. Wir haben unerklärliche Situationen, wo es nicht schön ausgeht, nicht Hollywood-mässiges Ende ist, wo uns gefällt. In dem Fall ist es ruhig geworden und dann die spannende Frage von Jesus. Die spannende Frage, warum habt ihr so eine Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Am Anfang haben sie ihn mitgenommen, so wie er ist, so wie sie ihn kennt haben. Und am Schluss steht nach dem, was Jesus sagt, haben sie noch keinen Glauben. Sie fürchteten sich sehr und haben untereinander gesagt, wer ist der? Am Anfang haben sie ihr Bild von Jesus, so wie er ist, so wie er sein sollte. Und das war ja auch richtig, denn sie haben ihn ja wirklich so erlebt. Das hat ja gestimmt. Es war kein falsches Bild. Aber am Schluss haben sie sich gefragt, wer ist der? Und manchmal haben wir ein theologisches Bild von Jesus und von Gott, wo wir wissen, wie er ist und wie er nicht ist. Und manchmal erlaubt sich Jesus unglaublich drastische Situationen in unserem Leben, um auch das Bild zu erweitern, um zu zeigen, dass er anders ist. Auch unerklärliche Sachen, die man dann nicht noch einfach erklären kann. Dort, wo es nicht mehr um Luxus und Komfort geht, dort, wo es ums Herz geht, dort kommt er uns nach und berührt uns. Für uns drei Fragen. Erstens, Nachfolge kostet. Es hat Jesus sein Leben gekostet. Es hat Gott seinen Sohn gekostet. Und wie wir im Epheserbrief lesen, Gott hat uns gesagt, mit allem geistlichen Segen im Himmel, es ist nichts zurückgeblieben im Himmel. Es ist nichts, es ist im Bild gesprochen. Es ist jetzt nur ein menschlich schwaches Bild. Leer im Himmel. Er hat keinen einzigen Schatz, nichts mehr zurückgehalten. Er hat uns gesegnet mit allem geistlichen Segen im Himmel. Das steht im Epheserbrief. Abgeschlossene Form. Das ist einmalig passiert. Wir haben das gekriegt. Er hat alles gezahlt. Sind wir bereit, auch alles zu geben? Zweitens, folgen wir Jesus nach oder unserem Gottesbild? Sind wir bereit, dass Gott unser Bild von ihm erweitert und Facetten dazu bringt, die in diesem Fall unglaublich unangenehm sind und auch unerklärlich und auch durch eine Predigt nicht zu mildern sind. Und drittens, zum Abschluss, prüfen wir den lebendigen Herr in unserer Not wirklich ganz offen und ehrlich an. Mit dem Wortschatz, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Auf gut Berndeutsch. Oder für mich auf gut Baseldeutsch. Und zwar gut Baseldeutsch, wo ich jetzt nicht wagen würde, das so hier auszudrücken. Weil ich dann nicht wüsste, was einige über mich denken würden. Aber wo vielleicht in einer Situation in meinem Herzen sein kann und ganz ehrlich ist. Und auch mit einer echten Gottesfurcht auch die Gedanken von Gott gebracht werden können. Ich wünsche uns, dass wir den Mut haben, in diesen Stürmen standzuhalten, auf ihn zu hoffen, von Jesus gestärkt zu werden, dass wir den Mut haben, auch anderen beizustehen, wenn wir keine Antwort haben, andere zu stärken und für andere da zu sein, wenn wir selber nicht mehr erklären können und wenn sie selber auch Sachen nicht mehr erklären können. Amen.